guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 15. Juni 2026. Am Mikrofon begrüßt euch Johanna und das sind die Themen. Diese aggressive Umverteilung von unten nach oben betrifft uns alle. Die Demo für soziale Sicherheit und die Rechte von ArbeitnehmerInnen in Freiburg vergangenen Samstag. Wollte jemand einen Gefängnisbeamten vergiften? Ein Blick in den hessischen Strafvollzug. Sollen die Bundesjugendspiele in Baden-Württemberg schon in der 3. und 4. Klasse wieder in Wettkampfform stattfinden? Und die Situation der Seenotrettung heute, ein Gespräch mit einer Vertreterin von SOS Humanity.
You hear that sound? That's the sound of little feet running away from home. Little feet are always running away from home. To find bigger feet.
Es reicht. Die Merz-Regierung plant einen beispiellosen Kahlschlag am Sozialstaat. Sie will an unserer Gesundheit und Pflege sparen, an der Hilfe für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung massiv kürzen und unsere Renten noch weiter drücken. Der 8-Stunden-Tag soll gekippt und der Kündigungsschutz aufgeweicht werden. So heißt es in dem Aufruf zu einer Demonstration, die vergangenen Samstag in Freiburg stattfand, gegen die umfassenden sozialen Kürzungen, die derzeit bundesweit von der Regierungskoalition vorangetrieben werden. Die Demonstration und Kundgebung begann am Augustinerplatz und aufgerufen hatte das Bündnis Es reicht Sozialabbau stoppen. Wir haben bereits vorab berichtet, hier hört ihr einige O-Töne von der Demonstration. So die Rede von Urs Bückle von der Genossenschaft für assistierte Selbstbestimmung und Teilhabe, kurz Assist.
Ich bin Urs Bückle. Ich spreche hier und heute als Mitglied der Pflegenassistenzgenossenschaft Assist, die mehrere Wohngruppen in Freiburg für Menschen mit kognitiven Einschränkungen und teils mit schweren Behinderungen begleitet. Mitglied in unserer Genossenschaft sind sowohl die Menschen mit Beeinträchtigungen, deren Eltern und gesetzliche Betreuerinnen und MitarbeiterInnen, die Bewohnerinnen betreuen. Zusätzlich sind natürlich auch Unterstützer und Unterstützer Mitglied in unserer Genossenschaft. Unter der neutral klingenden Überschrift Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe hat eine geheimtagende Arbeitsgruppe der Bundesregierung Mitte April ein Kürzungspapier erarbeitet. Darin wird gefordert, nun auch im sozialen Bereich der Eingliederungshilfe den radikalen Rotstift anzusetzen. Unter dem Duktus von vermeintlich unbedingt erforderlichen Kosteneinsparungen werden unverantwortliche Rückschritte bei den Inklusions- und Teilhabeerfordernissen von Menschen mit Behinderung angekündigt. Beispielhaft sei die Forderung benannt, dass es wieder ein Zurück, eine Priorisierung zu sogenannten besonderen Wohnformen geben soll. Besondere Wohnformen sind, heißen im Klartext zu Wohnheimen. Gegenüber selbstbestimmten Wohnformen, beispielsweise von Wohngemeinschaften. Hier wird versucht, unter dem Primat von Kosteneinsparungen und Auslastungsquoten von Wohnheimen, das in der UN-Behindertenrechtskonvention verbriefte Recht, dass die freie Wahl des Wohnens auch für Menschen mit Behinderung gilt, auszuheben. Eine weitere Forderung ist, pauschale Hilfemodule für den Menschen mit Beeinträchtigungen zuzuordnen. Besser passt wohl das Wort überzustülpen. Diese Form der Bedarfszuordnung mittels Modulen steht in krassem Widerspruch zu dem im Gesetz noch festgeschriebenen und in Sonntagsreden immer wieder betonten Prinzip der Personenzentriertheit. im Rahmen des Gesamtplansverfahrens zu erstellen detaillierte Erfassung aller erforderlichen individuellen Bedarfe der Menschen mit Beeinträchtigung, beispielsweise in Form eines Wochenplans, muss deshalb vollumfänglich erhalten bleiben. Nur durch die Einbindung aller, also auch der Menschen mit Beeinträchtigung und deren gesetzlichen Betreuerinnen bei der individuellen Bedarfsermittlung, wird die erforderliche Transparenz dafür geschaffen, welche konkreten Bedarfe und Erfordernisse unabdingbar sind. Diese Bestrebungen, diese individuelle Bedarfsermittlung unter dem schön klingenden und immer wieder benannten Wort Entbürokratisierung vereinfachen zu wollen, muss deshalb in aller Dringlichkeit zurückgewiesen werden. Entbürokratisierung heißt in heutiger Sprache immer Abschaffung derzeit von irgendwelchen gültigen Schutzgesetzen. Das muss uns einfach auch klar sein. Die Transparenz darüber, was den Menschen mit Beeinträchtigung zusteht, muss erhalten bleiben. Nur darüber wird ihnen überhaupt erst möglich einzufordern, was im Rahmen des Gesamtplansverfahrens an konkreten Bedarfen für sie ermittelt und zugestanden wurde. Das Bundesteilhabegesetz 2017 bis 2020 umgesetzt, hat in vielen Bereichen deutliche Fortschritte gebracht. Soziale Teilhabe, Selbstbestimmung und Inklusion überhaupt erst möglich gemacht. Nach der Abschaffung des Bürgergelds und den skandalös ungleich verteilten Kürzungen im Gesundheitsbereich muss ein weiterer sozialpolitischer Kahlschlag, diesmal im Bereich der Eingliederungshilfe, der auf dem Rücken der Menschen mit Beeinträchtigung ausgetragen wird, verhindert werden. Zur Finanzierung müssen diejenigen herangezogen werden, die über entsprechende Finanzmittel und Vermögenswerte verfügen. Nicht die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft, die sich am wenigsten wehren können. Und hierzu wäre ganz einfach gleich heute Folgendes umsetzbar. Ich spreche jetzt nicht von der schon vorher angesprochenen Wiedereinsetzung der Vermögensteuer oder einer gerechteren Erbschaftssteuer. Allein durch die konsequente Anwendung bestehender Gesetze, nämlich der Steuergesetze, könnten zusätzliche Milliarden eingenommen und für die Sozialaufgaben verwendet werden. Aufgabenerweiterungen und Ausgabenerhöhungen im sozialen Bereich erfordern nicht weniger, sondern mehr Finanzmittel. Lasst uns hierfür gemeinsam laut und kreativ kämpfen. Danke.
Bei der Demonstration gegen den Sozialabbau am vergangenen Samstag in Freiburg war das Urs Bückle von der Genossenschaft für assistierte Selbstbestimmung und Teilhabe. Wir hören jetzt noch die Rede der Gruppe Gemeinsam kämpfen.
Okay, jetzt darf ich weitergeben an Gemeinsam kämpfen.
Bei all dem, was wir täglich in den Nachrichten hören, da könnte man meinen, Deutschland wird immer ärmer. Aber die Produktivität hat sich seit 50 Jahren verdoppelt und die Löhne, die nicht. Das Einzige, was gestiegen ist, ist die Inflation. Deutschland an sich ist reicher geworden. Aber obwohl eigentlich genug Geld für alle da wäre, kommt bei uns nichts an. Und jetzt, da stehen wir vor der größten Kürzungswelle in der BRD jemals. Wir haben schon in den vorherigen Reden gehört, was das für viele von uns bedeutet. Ich möchte nochmal über das Ausmaß dieser Angriffe sprechen und wie diese Kürzungen wirklich ausnahmslos uns alle betreffen werden. Es wird schon bei den Kleinsten angefangen. Das neueste Projekt der CDU-SPD, die Kürzungen der Kinder- und Jugendarbeit. Obwohl der Bedarf in allen Bereichen jetzt schon nicht gedeckt ist, soll hier gekürzt werden. 1,5 Millionen Menschen müssen heute schon regelmäßig zur Tafel. 500.000 davon sind Kinder. Aber auch am Ende eines langen Arbeitslebens können wir nicht sicher sein. Wegen einer fehlenden Rentenreform sinken die Renten immer weiter und die Altersarmut, die steigt. Viele Rentner müssen jetzt ihren Lebensabend damit verbringen, schwarz arbeiten zu gehen oder Pfandflaschen zu sammeln, um ihre Rente aufzubessern, anstatt nach 40 Jahren harter Arbeit die wohlverdiente Ruhe endlich mal zu genießen. Auch unsere Löhne reichen oft nicht mehr zum Leben. Ja, in unserem Alltag, da wird Deutschland immer ärmer und alles wird teurer. Ob Lebensmittel oder Miete. Die hohen Preise, die treffen die mit wenig Geld am meisten. Bürgergeld, das eh schon nicht zum Leben gereicht hat, wird zur Grundsicherung. Diese Reform wird noch härtere Strafen für Arbeitslose bedeuten. Und Arbeitslosigkeit, die rückt für uns alle immer näher. Denn während über Personalnot und Fachkräftemangel auf der einen Seite geredet wird, werden auf der anderen Seite Stellen gestrichen oder sogar ganze Werke geschlossen, wie bei VW. Auch hier in der Uniklinik in Freiburg droht Stellenabbau. Die Kolleginnen, die streiken deswegen und für höhere Löhne. Vor 3 Wochen, da wurde von der Klinikleitung der Kündigungsschutz gekündigt. Damit ist ein möglicher Stellenabbau in die Wege geleitet worden. Das ist eine Kampfansage. Den Kollegen, denen soll Angst gemacht werden. Wir sagen, lasst euch nicht einschüchtern. Ganz Freiburg steht an eurer Seite. Unsere Gesundheitsversorgung wird kaputt gespart. Dabei ist es offensichtlich, dass uns dieses System krank macht. Depressionen sind der Hauptgrund für lange Krankenstände. Doch anstatt die Ursachen zu bekämpfen oder wenigstens die Symptome zu behandeln, kürzt die Regierung jetzt in der Psychotherapie. Wir müssen uns fragen, wie viel ist uns unsere Gesundheit wert? Die Regierung, die hat diese Frage schon beantwortet. Nichts. Ab 2027 sollen Kassenleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung gestrichen werden, während der Beitrag pauschal um 50% für alle erhöht werden soll. Menschen mit Behinderung wird die Grundversorgung verwehrt und das sind alles nur Schlaglichter. Dieses System macht uns eben krank. Wir sind überlastet durch immer mehr Druck auf der Arbeit. Die Regierung will aber, dass wir noch mehr arbeiten und schafft dann die 40-Stunden-Woche ab. Denn wir werden auch noch für die gesamte Krise verantwortlich gemacht, weil wir nicht genug schaffen. Wir sind schuld am Sozialabbau. Sie sagen, wegen uns sei nicht genug Geld da. Gleichzeitig ist Deutschland die drittstärkste Wirtschaft der Welt nach den USA und China. Dazu kommt, die Wirtschaftsleistung ist so groß wie nie zuvor. Die Produktivität, die wächst und nie wurde in Deutschland mehr gearbeitet. Wie kann es dann sein, dass nicht genug für alle da ist? Denn eigentlich, da müsste doch genug Geld für alle da sein. Genug Geld, damit in Deutschland alle gut leben können, im drittreichsten Land der Welt. Und es ist offensichtlich genug Geld da, aber eben nicht für alle. 1% der Gesellschaft wird immer reicher und 90% werden immer ärmer. Die wachsende Ungleichheit, der geplante Sozialabbau, das ist eine Kampfansage. Und dabei werden wir noch verhöhnt und müssen uns anhören, wir seien faul oder müssten noch mehr arbeiten. Und die Krönung? Für was ist gerade unendlich viel Geld da? Für Aufrüstung, Militarisierung und Kriegsvorbereitungen. Die Sozialsysteme, Rente, Krankenversicherung und Arbeitslosengeld, die uns alle früher oder später betreffen und einmal hart erkämpft wurden, werden jetzt angegriffen. Sie sollten eigentlich die Grundlage für ein sicheres Leben in Deutschland sein. Entschuldigung, danke. Das ist jetzt vorbei. Mit dem Geld, das für unsere Lebensgrundlage gedacht war, machen sich Aktionäre von Rheinmetall die Taschen voll, während die Jugend für den Wehrdienst gemustert wird. Für uns ist klar, wir werden für diese Regierung nicht kämpfen und sterben. Eine Regierung, die für uns nichts tut, sind wir nicht schuldig. Mit dem Kahlschlag wird offensichtlich, dass dieser Staat uns allen keine Sicherheit bietet. Sobald der Kapitalismus und die Wirtschaft bröckeln, wird kaputt gespart. Bei allem, was wir zum Leben brauchen, wird gespart und wir gehen am Ende auch daran kaputt. Doch das ist kein Versehen, dass im Kapitalismus die Menschen arm gemacht werden. Im Gegenteil, es wird sogar noch davon profitiert. Dieses System beruht auf Spaltung, Ausgrenzung und Konkurrenz. Denn der Reichtum der einen ist die Armut von uns. Eine bessere Welt ist mit dieser Regierung und diesem System nicht möglich. Wenn wir zusammenstehen, dann müssen wir nicht um die Krümel konkurrieren. Wir möchten euch alle dazu aufrufen, organisiert euch, wehrt euch. Wir müssen nicht tatenlos dabei zusehen, wie uns genommen wird, was uns zusteht. Wir verstehen, dass es nicht leicht ist, neben allem anderen, Arbeit, Kinder und Familie, Haushalt und Bürokratie und so weiter, noch politisch aktiv zu werden. Aber es geht um uns alle und deshalb auch um jede einzelne von euch ganz persönlich. Und es braucht jetzt jede und jeden. Deshalb wehrt euch, steht für euch ein, wofür wir gemeinsam kämpfen, im Betrieb, im Viertel und auf der Straße. Das ist ein gutes Leben für alle. Und das ist nicht nur möglich, sondern lebensnotwendig.
Soweit gemeinsam kämpfen bei der Demonstration Es reicht am vergangenen Samstag in Freiburg. Und zum Schluss hört ihr noch den Redebeitrag von Kitty von Verqueerte Behinderungen.
Hallo zusammen, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Kitty von der Gruppe Verqueerte Behinderung. Und ihr dürft alle Pronomen für mich verwenden. Und ich freue mich sehr, dass heute auch Platz ist für die Perspektive von queeren behinderten Menschen. Und möchte an dieser Stelle alle ganz herzlich einladen, bei uns vorbeizuschauen, die sich als queer und behindert identifizieren. Meldet euch dafür gern bei der Rosa Hilfe. Mit dem Rollstuhl hier über Kopfsteinpflaster zu fahren, ist schon nicht gut für den Magen, aber ich muss sagen, so richtig Brechreiz kriege ich erst bei dem Sozialabbau, den die Regierung gerade vorantreibt. Und wer glaubt, die Regierung, allen voran die Union, würde sich damit zufrieden geben, ArbeiterInnenrechte anzugreifen, der irrt sich gewaltig. Nachdem der ehemalige CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn die Krankenkassen gezwungen hat, ihre Rücklagen aufzubrauchen, haben diese nun keinen Notgroschen mehr über, um Finanzierungslücken zu stopfen. Danke dafür an dieser Stelle übrigens. Stattdessen sollen jetzt Kosten reduziert werden, indem etwa es Kürzungen beim Krankengeld geben soll oder gewisse Vorsorgeuntersuchungen nicht mehr bezahlt werden sollen, was geschickt ist, weil, keine Vorsorgeuntersuchung, keine Krebsdiagnose. Außerdem sollen Hilfsmittel künftig schwerer zu bekommen sein. Hilfsmittel, für die viele Menschen mit Behinderung jetzt schon Monate, manchmal sogar jahrelang kämpfen müssen, obwohl sie diese dringend benötigen, um ein würdevolles Leben zu führen und an der Gesellschaft teilzuhaben. Wichtige Hilfsmittel nicht zu bekommen, könnt ihr euch in etwa so vorstellen, als würde euch kurz vor dem Marathon jemand die Schuhe wegnehmen, nur dass wir unsere Hilfsmittel auch zu Hause benötigen, ständig. Ebenfalls ein monate- und jahrelanger Prozess ist es häufig, einen Therapieplatz zu bekommen. Und viele Praxen nehmen schon gar keinen mehr auf die Warteliste auf, weil die einfach immer länger und länger wird. Das heißt, obwohl es da schon Probleme gibt, sollen auch hier Gelder gestrichen werden, Therapieplätze gestrichen werden und Behandelnde schlechter bezahlt werden. Das heißt, wenn ihr euch dann in den Burnout gearbeitet habt, gibt es nicht mal einen Therapieplatz. Auch im Bereich Pflege wird über Kürzungen diskutiert und wer sich einmal damit beschäftigt hat, der weiß, wie verzweifelt die Lage jetzt schon ist. Künftig soll es noch schwerer werden, einen angemessenen Pflegegrad zu erstreiten und es soll obendrein auch schwerer werden, Leistungen zu bekommen. Also es sollen Leistungen gekürzt werden. Was aber dem Fass den Boden ausschlägt, ist meiner Meinung nach, dass pflegende Angehörige weniger Geld bekommen sollen und hier wird Geld gespart auf Kosten der Würde und Selbstbestimmung von Betroffenen. Kommen wir nun aber zum Gipfel der Verderbtheit. Gespart werden soll nämlich auch bei der Eingliederungshilfe für behinderte Kinder. Das heißt beispielsweise Schulbegleitung und Freizeitassistenz. Also Leistungen, die behinderten Kindern eine Teilhabe am ganz normalen gesellschaftlichen Alltag ermöglichen, Viel bösartiger geht's eigentlich nicht mehr, an behinderten Kindern zu sparen. Unser Sozialstaat ist eine unserer größten Errungenschaften, wenn ihr mich fragt. Und sein Abbau trifft die Menschen ganz besonders hart, die es eh schon schwer haben. Menschen, die täglich ums Überleben und um ihre Teilhabe kämpfen müssen. Dabei sind Dinge wie Würde und übrigens auch Teilhabe ein Menschenrecht. Und dennoch erzählen mir behinderte Friends, dass sie im Sommer ohne Trinken auskommen müssen, weil keine Pflege da ist. Mit 30 ins Altenheim abgeschoben werden, monatelang nicht rauskommen, weil der Rolli nicht bewilligt wird. Oder sie zum Beispiel nicht zum CSD können, weil keine Begleitung verfügbar ist. Das kann doch nicht wahr sein. Soziale Gelder kürzen heißt Menschenwürde verkaufen. Und genau das passiert gerade. Das dürfen wir nicht zulassen. Deshalb bin ich froh, dass heute hier so viele Menschen stehen. Und dass ich ehrlich gesagt auch noch mit ein bisschen Mühe aus meinem Rollstuhl aufstehen kann, damit die aktuelle Regierung mich besser am Arsch lecken kann.
Die reden von der Demo für soziale Sicherheit und die Rechte von ArbeitnehmerInnen und könnt ihr auf rdl.de nachhören.
You hear that sound? That's the sound of little feet. Running away from home. Little feet are always running away from home. To find bigger feet. And they usually end up getting kicked in the head. I joined the Navy at the age of 17. There were lots of places I had not been. I had a dream in my head about a little Japanese girl. And it was until I sailed halfway around the world.
Die Flucht über das Mittelmeer zählt zu den gefährlichsten Migrationsrouten weltweit, besonders für Frauen und Mädchen. Viele von ihnen sind bereits vor oder während der Flucht massiver Gewalt ausgesetzt und geraten auf See in akute Lebensgefahr. Die zivile Seenotrettung von SOS Humanity versucht, genau dort einzugreifen, retten, versorgen, begleiten und hinsehen, wo sonst nur wenige wirklich hinschauen wollen. Wir sprachen mit Jovita Panda, die selbst mehrfach als Menschenrechtsbeobachterin auf dem Rettungsschiff Humanity 1 im Einsatz war. Sie sprach mit uns als eine Person, die selbst auf dem Schiff war und nicht für SOS Humanity. In dem Gespräch geht es um die Realität von Frauen auf der Flucht, Care-Arbeit an Bord und die politische Dimension der Seenotrettung im Mittelmeer.
Wenn über die Flucht über das Mittelmeer berichtet wird, dominieren oft Zahlen und politische Schlagworte. Sie waren mehrfach als Menschenrechtsbeobachterin auf der Humanity 1 im Einsatz. Welche Geschichten von Frauen gehen in der öffentlichen Debatte über Flucht Ihrer Meinung nach besonders häufig verloren?
Ja, allgemein kann man auf jeden Fall sagen, dass insgesamt die Erfahrungen von Frauen in öffentlichen Debatten sozusagen gar keinen Platz finden. Es geht meistens entweder um Zahlen oder um junge Männer, über die gesprochen wird. Und es gibt viele Geschichten, man kann über alleinreisende Mädchen sprechen, über die sexualisierte Gewalt, die sie auf der Flucht erfahren, aber auch über ihre Stärke und Resilienz. Und was mich immer viel beschäftigt, sind Mütter auf der Flucht, die ihre Kinder zurücklassen müssen in Libyen. Darüber sprechen wir immer wieder, wo nicht alle Familienmitglieder gemeinsam die Flucht bestreiten können, sondern ein, zwei Familienmitglieder die Überfahrt wagen und die anderen noch verharren müssen, bis das Geld zusammengefunden werden kann. Über Mütter, die mit Babys fliehen, die vielleicht auch nur wenige Monate alt sind. Oder auch immer wieder haben wir Mütter an Bord, die gerade erst Kinder zur Welt gebracht haben und vor wenigen Tagen eben mit diesen Babys die Flucht bestritten haben. Und das ist irgendwas, was ganz, ganz unvorstellbar für mich ist und was in der Öffentlichkeit im Narrativ nicht vorkommt, sondern wo eher ein Vorwurf gemacht wird, oft an Mütter, dass sie die Kinder in Lebensgefahr begeben und wo gar nicht gesehen wird, aus welcher Not heraus das entsteht.
Frauen und Mädchen tragen auf der Fluchtroute über das Mittelmeer ja ein besonders hohes Risiko. Welche konkreten Belastungen oder Gefahren begegnen gerade Frauen und Mädchen nach Ihren Beobachtungen?
Allgemein kann man sagen, dass Frauen und Mädchen besonders vulnerabel auf der Flucht sind und überproportional den Gefahren ausgesetzt sind, denen Menschen auf der Flucht insgesamt ausgesetzt sind. Das heißt, wir beobachten insbesondere Ausbeutung, Menschenhandel, Zwangsarbeit, Misshandlung verschiedener Art und sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt. Also insbesondere in den Lagern, in denen sie in Libyen oft auf die Überfahrt nach Europa warten, hören wir immer wieder von Vergewaltigungen, von Folter, von Zwangsarbeit. Und da setzen wir auch an und versuchen eben diese geschlechtsspezifischen Aspekte und Herausforderungen, die Frauen und Mädchen auf der Flucht ausgesetzt sind, aufzugreifen, indem wir beispielsweise eine Hebamme an Bord haben, die sich ganz explizit Frauen und Kindern widmen kann, indem wir einen Schutzraum für Frauen und Kinder haben, wo sie einen Rückzugsort haben und immer auf der bemüht sind, den Herausforderungen zu begegnen.
Nehmen Sie uns doch mal mit, bitte, auf die Humanity 1, auf der Sie ja als Menschenrechtsbeobachterin aktiv waren. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben, was in Ihnen vorgegangen ist, wenn über Funk plötzlich die Worte fallen, get ready to rescue, und alle wissen, jetzt geht es darum, Menschen aus dem Meer zu retten?
Genau, das ist auf jeden Fall immer ein ganz besonderer Moment, der gefüllt ist mit ganz vielen Emotionen. Also es ist auf jeden Fall viel Anspannung dabei und auch eine gewisse Nervosität. Und man ist einfach von Adrenalin erfüllt, weil man weiß, es ist jetzt kein Training mehr, keine Simulation, sondern es ist wirklich der Ernstfall. Und man weiß nie, was man erwarten muss. Also manchmal treffen wir auf Boote, die in einem verhältnismäßig guten Zustand sind, die erst vor wenigen Stunden von der Küste abgelegt haben und wo es keine großen medizinischen Notfälle gibt. Aber genauso treffen wir regelmäßig auf Boote, die bereits 4-5 Tage auf See verbracht haben bei Wind und Wetter, wo Kinder und schwangere Frauen an Bord sind, wo es vielleicht medizinische Notfälle gibt, Personen bereits bewusstlos sind oder die Flucht nicht überlebt haben. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Moment der Konzentration, wo alle versuchen, bestmöglich ihren spezifischen Aufgaben an Bord nachzukommen. Und man bemüht es, die Situation so gut wie es geht, als Team zu meistern.
Sie haben ja Frauen an Bord in Situationen erlebt, die für die meisten Hörerinnen und Hörer, aber auch für die meisten Menschen hier unvorstellbar sind. Gab es Begegnungen oder auch Gespräche, die Ihnen besonders deutlich gemacht haben, was Flucht für Frauen konkret bedeutet?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, jede Begegnung, die ich mit einer Frau hatte, hat es immer für mich irgendwie vor Augen geführt. Wir haben immer wieder alleinreisende Frauen an Bord, die oft auch schwanger sind. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sind teilweise Teenager, 16, 17, 18 Jahre alt, die in Libyen vergewaltigt wurden und eben schwanger diese Flucht begehen müssen, die keinen Kontakt zur Familie haben, die mit fremden Menschen auf diesen Booten sitzen. Und das nimmt ich immer persönlich auf jeden Fall besonders mit. Und genauso hatten wir auch einmal eine Frau an Bord, die mit zwei Kindern war. Ich denke mal so 3 bis 5 Jahre alt waren die ungefähr. Und die Frau, die hat den Women Shelter gesehen, diesen Rückzugsort, den wir haben, und hat dann 4 Tage praktisch komplett dort verbracht, weil es das erste Mal war, dass sie einen Schutzraum hatte, wo sie sich sicher gefühlt hat, wo sie den ganzen Schlaf nachholen konnte der letzten Monate und Jahre, der ihr gefehlt hat, wo sie einen Moment des Rückzugs hatte. Und währenddessen haben wir als Crew und auch die anderen Geflüchteten auf die Kinder aufgepasst und sie hat da irgendwie voll vertraut, dass das jetzt ein sicherer Ort ist und sie die Kinder an Deck spielen lassen kann und ihr Ding machen lassen kann und sie einfach mal für einen Moment durchatmen kann. Und das zu sehen, wie diese Anspannung für einen Moment abfällt, ist auf jeden Fall immer besonders.
Was hat es mit diesem Women Shelter auf sich?
Das ist ein Bereich auf dem Boot, also ein kleiner Raum, der so mit Stockbetten, großen Stockbetten ausgestattet ist, der eben ein spezifischer Rückzugsraum ist für Frauen und Kinder. Das heißt, da dürfen keine Männer rein, sondern nur Frauen und Kinder bis zu einem bestimmten Alter. Und da können einfach Frauen ja für sich mal untereinander sein, sich ein bisschen fallen lassen. Das ist eine Art Safe Space für die wenigen Tage, die sie bei uns an Bord verbringen.
Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass Frauen in den Rettungsteams aktiv sind, insbesondere dann im Kontakt mit den geretteten Frauen?
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also wir haben immer diverse Crews, verschiedene Nationalitäten, mit Alter von jüngeren Leuten bis älteren Leuten und eben achten wir auch immer auf den Geschlechterausgleich. Also so 1/3 bis die Hälfte unserer Crew sind normalerweise Frauen und Flinterpersonen. Und das versuchen wir auch in den Rettungsteams wiederzuspiegeln. Wir haben zum Beispiel viele Frauen, die diese kleinen Schnellboote, mit denen wir tatsächlich die Rettung durchführen und die Menschen an Bord unseres großen Rettungsschiffes bringen, sind Frauen, die eben die Boote fahren. Und es ist zum einen wichtig, um gleich ein Zeichen zu senden, dass wir nicht die sogenannte libysche Küstenwache sind. Denn viele der Personen, die wir aus Seenot retten, die wurden bereits bei vorherigen Fluchtversuchen von dieser sogenannten libyschen Küstenwache, also libyschen Milizen, illegalerweise zurück nach Libyen gebracht, wo ihnen verschiedene Menschenrechtsverletzungen drohen. Und wenn sie sehen, dass aber Frauen an Bord dieser Schnellboote sind, dann zeigt sich ganz, ganz schnell, das kann nicht die sogenannte libysche Küstenwache sein. Und das hilft uns natürlich sehr, einer Massenpanik aus dem Weg zu gehen. Und genauso sendet es natürlich auch ein starkes Zeichen an Frauen, die an Bord der Boote in Seenot sind. Wenn sie sehen, da sind andere Vertrauen, dann schöpft es natürlich auch Vertrauen.
Kritiker und Kritikerinnen immer mal wieder, das geht bis in die gesellschaftliche Mitte hinein, behaupten, dass zivile Seenotrettung Menschen ermutige, die Überfahrt zu wagen. Was entgegnen Sie diesem Vorwurf?
Ja, der kommt immer wieder auf und es gibt inzwischen einige wissenschaftliche Studien, die eben das genau widerlegen, die herausgefunden haben, dass die Präsenz von ziviler Seenotrettung im zentralen Mittelmeer, wo wir aktiv sind, keinen Unterschied darauf macht, wie viele Menschen von der Küste ablegen und diesen Fluchtversuch begehen, sondern dass es eher von einigen Faktoren wie beispielsweise Wetter oder politischen Veränderungen vor Ort abhängig ist. Und gleichzeitig haben diese Studien auch gezeigt, dass wenn zivile Rettungsschiffe nicht da sind, die Sterblichkeit sich erhöht. Das heißt, mehr Menschen ertrinken, wenn unsere Schiffe nicht vor Ort sind. Aber das ist natürlich ein ganz klarer Teil eine Herausforderung, mit der wir stark konfrontiert sind, dass es viel Diffamierungsversuche und auch Behinderungspolitik gibt, die sich gegen uns richtet und wir auch in der Öffentlichkeit immer wieder als Schmuggler oder Menschen, die das Gesetz brechen, dargestellt werden, obwohl wir eben genau dem Gesetz nachkommen.
Menschen aus Seenot zu retten ist ja das eine, das dann öffentlich zu machen, was auf dem Mittelmeer geschieht, ist das andere. Warum ist es für Sie so wichtig, von den Erfahrungen der Menschen zu berichten, so wie heute hier bei Radio Dreieckland oder auch in anderen Medien?
Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil wir retten nicht nur, sondern wir setzen uns auch für eine politische Veränderung allgemein ein. Also die Rettung, das ist ja eine Art Symptombekämpfung, aber dass es keine sicheren Fluchtwege und kein staatlich koordiniertes Seenotrettungsprogramm gibt, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Das heißt, wir versuchen das auch umfassend anzugehen und auch für eine politische Veränderung uns einzusetzen. Und die Lage im zentralen Mittelmeer, die ist jetzt schon seit 10 Jahren mehr oder weniger die gleiche, dass dort tagtäglich Menschen ertrinken. Und es ist ganz schwer für uns geworden, in der Öffentlichkeit mit diesen Themen anzukommen und in die Medien zu kommen. Und es ist aber eben essentiell, dass die Menschen weiter hinschauen und auch PolitikerInnen verantwortlich dafür machen, was dort passiert, zu sagen, Europa schaut nicht weg, Deutschland schaut nicht weg, sondern wir setzen uns dafür ein, dass sich die Situation verändert. Und gleichzeitig sind wir als NGO auch von finanziellen Schwierigkeiten betroffen. Und natürlich hilft es uns immer, wenn wir in den Medien über unsere Arbeit und die Wichtigkeit unserer Arbeit sprechen können, dass wir weitere SpenderInnen finden.
Im Interview mit der Frankfurter Rundschau haben Sie kürzlich von einem strategischen Ertrinkenlassen der Geflüchteten im Mittelmeer gesprochen. Was genau meinen Sie damit?
Seenotrettung ist Pflicht. Also das schreibt das internationale Seerecht vor und genauso ist auch festgeschrieben, dass Küstenstaaten dafür zuständig sind, Rettungseinsätze in ihren zugewiesenen Rettungszonen zu koordinieren. Und dieser Verpflichtung kommen EU-Staaten und auch Europa schon seit Jahrzehnten nicht nach. Das heißt, das ist Teil der EU-Abschottungspolitik, dass man diese Tote in Kauf nimmt und dass man aktiv wegsieht, damit diese Menschen eben gar nicht erst nach Europa kommen und hier einen Asylantrag stellen können. Genauso wird beispielsweise auch die sogenannte libysche Küstenwache durch EU-Steuergelder, aber auch durch Ausrüstung und Training unterstützt, damit die Menschen in Seenot illegalerweise abfangen und nach Libyen zurückbringen können und eben diese Menschen es gar nicht erst hierher schaffen.
Wie gehen Sie selbst mit diesem Spannungsverhältnis um, dass auf der einen Seite im Mittelmeer Menschen gerettet werden, Sie ja auch dann beteiligt waren auf dem Schiff. Auf der anderen Seite wissen Sie ja, haben Sie auch gerade dargelegt, dass die europäische Politik Strukturen unterstützt, die genau diese Gefahren des Ertrinkenlassens erzeugen und auch beibehalten lassen wollen. Was macht das mit Ihnen?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und frustrierend. Also immer, wenn ich einen Schritt zurückgehe und die Situation anschaue, dann finde ich das total frustrierend, weil es ist ja auch eine politisch geschaffene Situation. Also man könnte ja beispielsweise sichere Fluchtwege einrichten und sich darum bemühen, dass es das nicht mehr stattfindet, dass Menschen nicht tagtäglich im Mittelmeer ertrinken. Und es passiert nicht. Das heißt, diese Abschottung ist eine politisch geschaffene Situation und das ist extrem frustrierend. Andererseits ist es natürlich auch ganz klar, dass einfach jeder Mensch in Seenot gerettet werden muss. Und deswegen, wenn ich an Bord bin, dann hinterfrage ich jetzt nicht so sehr das große Ganze, sondern da ist ein Boot in Seenot und man bemüht sich einfach, dieser moralischen, aber auch rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, jedes Menschenleben, was man retten kann, zu retten.
Lassen Sie uns jetzt zum Schluss des Gesprächs nochmal auf die geflüchteten Frauen an Bord schauen. Wenn Sie sich an die erinnern, denen Sie auf der Humanity 1 begegnet sind, was wünschen Sie sich, dass die Menschen hierzulande in Deutschland über diese Frauen verstehen, bevor sie über Flüchtlingspolitik vielleicht auch vorschnell urteilen?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, dass es Menschen sind und keine Zahlen. Wir reden viel über Statistiken, über ja Zahlen, aber es sind Menschen wie Sie und ich, die diese Flucht begehen müssen. Und niemand wagt freiwillig die Überfahrt. Ich habe mit keiner Person je gesprochen, die gesagt hat, ich habe das freiwillig gemacht, weil ich mal schauen wollte, wie es in Europa ist, sondern die haben wirklich alle triftige Gründe, warum sie Libyen verlassen müssen. Und die wagen das nicht aus purem Übermut. Und genauso möchte ich auch nochmal sagen, dass die Personen, denen ich begegnet sind, unfassbar stark sind und dass das wirklich sehr resiliente und inspirierende Menschen sind, gerade die Frauen und Mädchen, denen ich begegnet bin und dass es nicht einfach Opfer sind, sondern ganz, ganz beeindruckende Menschen und ich da auch immer selber für mich sehr viel rausziehen kann, wenn ich mich mit ihnen unterhalte.
Sagt Jovina Panda, die selbst mehrfach als Menschenrechtsbeobachterin auf dem Rettungsschiff Humanity 1 im Einsatz war. Und wir werden dann auf unserer Webseite von Radio Dreieckland SOS Humanity auch verlinken, denn SOS Humanity braucht wie viele der Organisationen, die auf dem Mittelmeer aktiv sind, jederzeit Spenden. Vielen herzlichen Dank, Jovina Panda.
Put your arms around my neck, tongue in my mouth.
Die Bildungsministerkonferenz hat beschlossen, dass die Bundesjugendspiele deutschlandweit in den 3. und 4. Klassen in den Grundschulen, wenn dies die Schulen wünschen, wieder leistungsorientierter werden sollen. Es soll wieder einen Wettkampf geben können. Seit dem Schuljahr 2023/24 hatte es kein genaues Messen und Stoppen mehr gegeben. In Baden-Württemberg hat Kultusminister Andreas Jung von der CDU schon angekündigt, bei den Bundesjugendspielen wieder stärker den Wettkampf in den Vordergrund stellen zu wollen. Ab der 3. Klasse soll wieder 50 Meter gerannt werden, Weitsprung und Schlagball stattfinden und die Kinder dafür nach einem landesweiten System Punkte bekommen. Über die geplanten Änderungen haben wir mit der baden-württembergischen Landesvorsitzenden der Bildungsgewerkschaft GEW, Monika Stein, gesprochen.
Endlich Schluss mit diesen künstlichen Unnatürlichen Verzicht auf Wettbewerb, Schluss mit der Kuschelpädagogik. Endlich können sich Kinder wieder richtig im sportlichen Wettkampf vergleichen. Gut, oder?
Ich bin tatsächlich überrascht, dass Kultusminister Jung damit als allererste Botschaft für Veränderungen nach außen gegangen ist. Heute steht zum Glück in der Zeitung, dass er, bevor er damit rausgegangen ist, bei uns auf unserem Sommerfest angekündigt hat, dass er die Sommerferienbezahlung der ReferendarInnen durchsetzen möchte und noch nicht ganz genau feststeht, ab wann es stattfinden wird, aber dass er im Kontakt ist mit dem Finanzminister diesbezüglich. Ich hätte mir für ihn und für uns alle gewünscht, dass solche positiven Botschaften jetzt erstmal rausgehen und wir danach dann anfangen, irgendwann über kleine Inhalte, die aber große Wirkung haben, zu sprechen, die geändert werden sollen. Bei uns kamen wirklich sehr, sehr positive Rückmeldungen an, als dieser Wettbewerbsgedanke bei den Bundesjugendspielen ausgesetzt wurde. Dass das jetzt zurückgewickelt wird, finde ich ehrlich gesagt falsch. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Kinder und alle Jugendlichen Spaß an der Bewegung haben, merken, dass sie ihnen gut tut, dass sie gesund ist und deswegen jetzt nicht irgendwie die einen als Gewinner, Gewinnerinnen und die anderen als diejenigen, die jetzt halt das nicht können, wie es früher so war, abstempeln. Und ich finde auch, wenn wir auf den Sportbereich gucken, gibt es jede Menge Baustellen, die ich dem Kultusminister ans Herz legen würde, die aber erstmal nichts mit den Bundesjugendspielen zu tun haben. Bundesjugendspiele finden pro Jahr 1 bis 2 Tage statt. Dass er sich mit diesem Klein-Klein jetzt beschäftigt, statt zu sagen, ich brauche genügend ausgebildete Lehrkräfte für den Sportunterricht, damit der nicht permanent ausfällt. Wir brauchen in den Schulen funktionierende Sporthallen und funktionierende Sportgelände und das kriegen die Kommunen alleine nicht hin. Das heißt, das Land muss in die Unterstützung gehen und muss gucken, wie wir das hinbekommen. All solche Maßnahmen hätte ich mir gewünscht, wenn er sich den Sportunterricht anguckt, dass er im Rahmen der KultusministerInnenkonferenz jetzt als allererstes sich dem Thema Bundesjugendspiele widmet, finde ich verkehrt.
Manuel Hagel erklärte, Kinder wollen sich doch miteinander messen bei Sport und Spiel. Hat er da nicht recht?
Es ist wie mit den Noten. Es gibt immer diejenigen, die sagen, die Kinder wollen doch genau wissen, wo sie stehen. Die Kinder wollen doch genau wissen, wer Bester ist, Beste ist und so weiter. Und gleichzeitig wissen wir doch auch aus Untersuchungen, dass immer Kinder damit desillusioniert werden oder frustriert werden und keinen Spaß mehr dran haben. Und wenn ich weiß, wie gesund Sport ist und wie wichtig es ist, dass die Kinder und die Jugendlichen sich bewegen, und es wird immer und überall zu Recht darüber gestöhnt, dass unsere Kinder, unsere Jugendlichen sich zu wenig bewegen, dann darf ich doch jetzt nicht anfangen, Kinder zu frustrieren, weil sie eben keine Ehrenurkunde, weil sie keine Siegerurkunde bekommen, weil sie nur mitmachen konnten und ihr Bestes gegeben haben und das Beste aber nicht gut genug war. Also von daher hat es vielleicht manchen derjenigen, die jetzt das gerade wieder fordern, in ihrer Einschätzung nicht geschadet, dass es das früher auch so gab. Aber wir wissen, dass wenn wir die Freude erhalten wollen und wenn wir alle Kinder tatsächlich voranbringen wollen, dass es gut ist, wenn wir mit den Noten eine ganze Weile warten und wenn wir eben mit solchen Wettkämpfen auch eine ganze Weile warten.
Heißt, du befürchtest, dass gerade Kinder, die vielleicht auch nicht ganz so sportlich sind, dass diese durch die Änderung bei den Bundesjugendspielen frustriert werden könnten?
Das ist meine Befürchtung. Und wenn man sich mit Menschen drüber unterhält, die ihre Erinnerungen an die eigene Schulzeit haben und die drüber berichten, wie der Sportunterricht für sie damals war vor 20, 30, 40 Jahren oder wie die Bundesjugendspiele für sie waren, dann hört man, dass diejenigen, die sehr, sehr gut waren in Sport, dass die gute Erinnerungen haben. Und man hört aber eben auch von denen, die sich größte Mühe gegeben haben, aber nicht gut genug waren für bestimmte Ergebnisse, dass viele von denen wirklich sehr frustriert sind oder sich haben frustrieren lassen. Und deswegen finde ich, wir sollten uns da wirklich den Kindern zuwenden und sagen, wir müssen ihnen so viel Freude an Bewegung wie möglich geben. Wir müssen ihnen viele Bewegungsmöglichkeiten geben. Und das sollte mit Spaß geschehen.
Ja, der Sportunterricht, ich kann nichts über den aktuellen Sportunterricht sagen, aber auf jeden Fall aus der Vergangenheit weiß ich, da gibt es hohe Frustrationsmöglichkeiten und auch für viele Kinder, glaube ich, immer wieder die Erfahrung dort im Sportunterricht ausgegrenzt zu werden.
Da hat sich zum Glück viel getan. Also das ist eben das, was ich jetzt gerade so frustrierend finde. Es hat sich in der Sportpädagogik auch viel getan, dass es viel um Mitmachen, um Gemeinsamkeit, um eben Bewegungserlebnisse, um Bewegungsmöglichkeiten geht. Darum geht wirklich Kinder, Jugendliche dazu zu befähigen, dass sie sich bewegen, dass sie Spaß dran haben, dass sie das dann auch mehr tun und auch in ihrer Freizeit tun. Und dass wir jetzt wieder zurückgehen zu einer Idee, die halt früher geherrscht hat und eben damit einen Rückschritt produzieren, das finde ich wirklich frustrierend.
Die Bildungsministerkonferenz hat ja jetzt, so habe ich zumindest verstanden, beschlossen, dass es durchaus noch eine Wahlmöglichkeit geben soll an den Schulen in Baden-Württemberg. Klang das jetzt bei Kultusminister Andreas Jung nicht unbedingt so? Was weißt du da zum Stand der Planungen?
Also ich habe mir angeguckt, was das Kultusministerium gestern veröffentlicht hat. Auf Instagram haben sie Slides gebastelt, wo der Kultusminister als allererstes sagt, dass es darum geht, dass dabei sein alles ist. Dem Gedanken, da bin ich sofort dabei und da muss ich sagen, da ist er auf dem richtigen Weg. Und wenn damit die Botschaft anfängt, kann ich mit meiner Kritik auch wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Wie genau es geregelt wird, weiß ich nicht. Wenn es so geregelt wird, dass die Schulen selber entscheiden können, dann bin ich tatsächlich beruhigt, weil ich sage, die Schulen wissen am besten, was für ihre Kinder und für ihre Jugendlichen möglich ist. Und die Schulen können auch am ehesten dann für sich, für ihre Situation entscheiden, in welcher Form werden wir es machen. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass dann wirklich dieser Mitmachgedanke und dieser gemeinsame Bewegungsgedanke deutlichen Vorrang haben wird bei den meisten. Wenn jetzt irgendeine zentrale Regelung kommt, habe ich wirklich das Gefühl, Herr Minister, Sie hätten eigentlich gerade anderes zu tun.
Dann abschließend nochmal ein bisschen zusammengefasst, was wäre dein Appell eben in Richtung Kultusministerium zum Umgang mit dem Bundesjugendspielen? Wie sollte da gehandelt werden?
Also meine Empfehlung wäre, das jetzt nicht als Priorität 1 überhaupt regeln zu wollen, sondern zu sagen, wir haben gerade wirklich ganz, ganz andere Baustellen. Wir haben viel Sportunterricht, der ausfällt. Wir haben viele Sportlehrkräfte, die fehlen. Wir haben tatsächlich mangelnde Ausstattung der Schulen im sportlichen Bereich, weil die Sporthallen marode sind, weil die Sportanlagen im Freien marode sind. Das heißt, sich darum zu kümmern, dass tatsächlich erstmal die Gegebenheiten passen, dass der Sportunterricht immer stattfinden kann, nicht als erstes ausfällt, weil halt irgendwie das alles zu wenig besetzt ist oder zu wenig ausgestattet ist. Das wäre, finde ich, die richtige Priorität.
Das sagt die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Monika Stein. Wir haben mit ihr gesprochen über die neuesten Pläne. Die Bildungsministerkonferenz hat beschlossen, dass die Bundesjugendspiele deutschlandweit in den dritten und vierten Klassen in den Grundschulen wieder zumindest möglicherweise leistungsorientierter werden sollen. Und auch der baden-württembergische Kultusminister Andreas Jung klang so, als ob er auch wieder in den dritten und vierten Klassen den Wettkampf stärker in den Vordergrund stellen wollen würde. Es soll also wieder schon in dritten und vierten Klassen gemessen und gestoppt werden und zwar ganz genau und Punkte vergeben werden.
Geronimo used to ride, like Sitting Bull used to ride, like Natchez used to ride. I'm talking about bareback, bareback ride. You can't get any closer. Talking about bareback, yeah. Talking about skin to skin. Talking about you and me. Talking about riding in the sunset. Riding all night long, man. All night long. All night long. Grab the pony and ride. Grab that 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 pony. Grab that pony.
Radio Dreieckland schaut immer wieder mal auch hinter Gefängnismauern. Heute ein Blick ins hessische Schwalmstadt. Hat dort tatsächlich jemand versucht, im vergangenen November einen Vollzugsbeamten zu vergiften? RDL-Kollege Thomas berichtet.
Gefängnisse sind ganz eigene Orte mit eigenen Bräuchen, Sitten und Trachten. Das schrieb schon Dostojewski in seinem Aus einem Totenhaus. Dort hat Dostojewski seine eigene Zeit im Lager literarisch verarbeitet. Vor wenigen Jahren machte hier in Freiburg ein Fall von zwei Sicherungsverwahrten des örtlichen Gefängnisses Schlagzeilen. Ihnen wurde vorgeworfen, einen Mitinsassen versucht zu haben, zu vergiften. Sie sollen dazu angeblich das Rattengift, welches im Gefängnishof ausgelegt war, genommen und in das Tiefkühlgemüse des Mitgefangenen gemischt haben. Es folgten für die beiden Untersuchungshaft, Isolationshaft und dann auch ein Prozess vor dem Landgericht zuständig, war das Schwurgericht, denn die Anklage, sie lautete unter anderem auf versuchten Mord. Beide Angeklagten beteuerten stets ihre Unschuld und tatsächlich am Ende erfolgte ein Freispruch von dem Vorwurf des versuchten Mordes. Denn das Gericht hat gemeint, es sei nicht auszuschließen, dass das angebliche Opfer der Vergiftungsaktion sich hatte rächen wollen und alles nur inszeniert habe. Denn beide Angeklagten hatten unstreitig ihren Mitgefangenen zuvor verprügelt. Das hat diesen Gefangenen sehr gekränkt und so war eben nicht auszuschließen, dass dieser Mitgefangene das Rattengift aus dem Gefängnishof sich selbst ins Tiefkühlgemüse gemischt hatte, um dann die beiden des versuchten Mordes bezichtigen zu können. Eine überraschende Wendung. Und nun trug sich im November 2025 im hessischen Schwalmstadt fast Vergleichbares zu. Am 2. November kam es nämlich dort zu einem Notarzteinsatz. Ein Vollzugsbeamter zeigte Vergiftungserscheinungen. Auf Anfrage von Radio Dreieckland verweigerte die Behörde dort jegliche Auskunft, denn eine solche Auskunft könnte die Ermittlungen gefährden. Durch die Vollzugsanstalt im hessischen Schwalmstadt geisterten die wildesten Gerüchte. Und das erste lautete wenig überraschend: Gefangene sollen versucht haben, einen Beamten zu vergiften. Groß die Überraschung jetzt vor ein paar Tagen. Die zuständige Staatsanwaltschaft im hessischen Marburg zeigte sich nämlich jetzt nicht mehr ganz so zugeknöpft wie noch vor einem halben Jahr. Gefangene, die einen Beamten vergiften wollten, davon war nichts mehr zu hören, beziehungsweise davon wollte man nichts wissen, weit gefehlt. Katrin Ortmüller, sie ist stellvertretende Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft, teilte ganz nüchtern mit, man habe im April 2026 Anklage gegen eine Vollzugsbeamtin erhoben, sowie einen ihrer Angehörigen. Besagter Angehöriger der Vollzugsbeamtin habe nämlich Cannabis in Backwaren hergestellt. Oder eingebacken oder wie auch immer. Diese Cannabis-Backwaren habe dann die Beamtin fahrlässig, wie die Staatsanwaltschaft betont, ihrem Gefängnisbeamtenkollegen in der Haftanstalt überlassen. Der jedoch habe nichts von dem Cannabis gewusst. Die Anklage wird vor dem Amtsgericht in Schwalmstadt verhandelt werden und wir von Radio Dreieckland werden darüber berichten, wie das Verfahren dann ausgeht.
Der Vorwurf einer versuchten Vergiftung eines Gefängnisbeamten im hessischen Schwalmstadt. Ein Blick hinter die Gefängnismauern war das von unserem Kollegen Thomas. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 15. Juni 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.